In dieser Folge habe ich ein Interview geführt mit der wundervollen Helene. Und zwar ist die Helene frei Rednerin. Das heißt, sie begleitet Paare und schreibt Reden für deren Hochzeit. Und das ist ganz, ganz spannend, weil wir sind in das Thema eingetaucht. Was ist denn Ihrer Meinung nach mit den ganzen Paaren, die sie da begleitet auf dem Weg zur Hochzeit hin? Wirklich, was sind da Merkmale? Was sind Muster, wo sie sagt, ah, ich glaube, das ist ein Paar, das wirklich sich auf einen guten Weg macht. Was sind vielleicht aber auch Anzeichen, wo sie sagt, das könnten ein paar Red Flags sein. Wir sind tief eingetaucht in das Thema, was sie glaubt, was ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema Beziehung. Wir haben auch, oder sie hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sie da so erfährt, wenn sie dann auch mal Einzelgespräche, Einzelinterviews führt, wo dann auch die Paare vielleicht auch mal ein bisschen voneinander abweichen, wo Werteunterschiede sind und was das mit der Paardynamik macht. Und ganz, ganz viele Themen sind wir mehr eingetaucht. Deswegen freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Creationship Podcast, dein Podcast. A, um die Trennungsfrage zu klären. B, um das Thema deine Beziehung abzuleveln oder deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin zu manifestieren. So schön, dass du eingeschaltet hast, weil heute haben wir ein Interview mit der Helene, die uns, und das ist so ein bisschen, wie kommen wir eigentlich zueinander, die uns 2022, war das glaube ich damals, auf einer Bühne gesehen hat, wo wir eine Rede hatten zu dem Thema Partnerschaft und Liebesbeziehung. Und dann irgendwann auf uns zukam und gesagt hat, ich will von euch lernen, egal was, egal wie, habt ihr irgendwie eine Ausbildung, die mir beibringt, was ihr wisst über das Thema Liebe, Partnerschaft und Beziehung. Und damals hatten wir noch keine Ausbildung, aber sie war der Grund, warum wir die dann aus dem Boden gestampft haben. Weil es gibt ja manchmal so, dass manchmal schickt dir das Universum einen kleinen Stups in die richtige Richtung und wir haben den erkannt, oder zumindest hat den Annalena erkannt, weil die zu mir kam und hat gesagt, weißt du noch, die Helene von damals, die fragt nach einer Ausbildung, die hat so eine Energie, die ist so wissbegierig, die ist so cool, egal was, aber wir müssen da irgendwas anbieten und egal, ob du dabei bist oder nicht, wenn nicht, mache ich es mit ihr alleine. Aber ich biete da irgendwas an. Und daraus ist Relationships with Ease entstanden. Und mit der Helene war sie damals mit zwei anderen Teilnehmerinnen bei unserer Premiere mit dabei. Und wir haben sie jetzt, oder ich habe sie jetzt zum Podcast eingeladen für ein Interview, um ganz, ganz viel rauszufinden, was sie aus ihrer Arbeit als freie Rednerin, wenn sie Paare begleitet auf dem Weg zur Hochzeit, was sie da an ganz, ganz vielen Nuggets in ihrer Tasche mitgebracht hat. Genau, und deswegen steigen wir jetzt ein. Liebe Helene, ich freue mich riesig, dass du uns diese Zeit schenkst. Ich freue mich riesig auf das Interview, weil ich selber eigentlich ganz, ganz viel von dir erfahren will. Wie ich ja in der Einleitung gesagt habe, bist du freie Rednerin, das heißt Trauung, Hochzeiten, Trauerreden, das heißt auf Beerdigungen, aber auch eine Taufe oder irgendwas, wo die Leute einfach sagen, ich brauche jemand, der das, was ich fühlt, irgendwie zu Papier, zu Wort bringen kann. Und ich will direkt einsteigen, gleich mal mit die Frage, die mich am meisten interessiert. Du hast ja, wenn wir es jetzt wirklich mal nur auf Beziehungen, Partnerschaft, Liebesbeziehungen konzentrieren, ganz, ganz viel dann mit Paaren zu tun. Du arbeitest mit denen, begleitest die auch an einem gewissen Punkt, wo ganz, ganz viel Emotionen da sind, wo es stressig ist, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen, die mitten im Planungsprozess teilweise noch stecken, wo viel auch hochkommen kann. Weil ne, in so einer Traurede wird ja auch immer mal wieder geguckt, wie habt ihr euch kennengelernt, was ist passiert, was gibt's Witziges, was kannst du auch damit einarbeiten, was ist Emotionales passiert, welche Stolpersteine hattet ihr, was habt ihr auch erlebt als Paar, was euch ausmacht, irgendwie was euch so zu dem gemacht hat, wo ihr jetzt heute steht. Die werden viel mit ihrer Beziehungsreise konfrontiert und aus diesen ganzen intimen Geschichten, die du so mitbekommst von den Paaren, welche Gemeinsamkeiten, welche Muster glaubst du so rauszulesen, was es ausmacht, wo du sagst, ich habe das Gefühl, dass es echt ein glückliches Paar sein könnte, die womöglich auch dauerhaft eine schöne Beziehung führen. Hast du da, also nimmst du da was wahr in diesen Gesprächen?
Also ich freue mich immer, wenn ich merke, dass die Paare den anderen so sein lassen können, wie er ist. Und wenn sie das ganz oft auch so kommunizieren, so, wir wollen uns nicht verändern. am Ende weiß man immer nicht, was genau dahinter steckt und ob das auch wirklich so gelebt wird in allen Lebenslagen und Situationen. Aber wenn das Bewusstsein schon mal vorhanden ist, ich stelle ja immer ganz gezielt auch in den Einzelgesprächen, wo ich getrennt voneinander beide befrage, eine spezielle Frage, nämlich: Was glaubst du, was macht euch beide in der Beziehung seit so vielen Jahren unschlagbar? Und was ist die Quintessenz, die es braucht, damit du dir sicher bist, dass du auch in 30, 40 Jahren noch glücklich mit dieser Person sein kannst? Und oft wiederholen sich ja ganz viele Antworten und da freue ich mich immer, weil dann, finde ich, kristallisiert sich so raus, dass wir als Menschheit zumindest im Groben verstanden haben, worum es geht. Und das ist so eine Frage, wo ich zwei sehr häufige Antworten bekomme. Zum einen ist es eben das: Wir wollen den anderen nicht verändern. Und die zweite sehr häufige Antwort, die viele Paare an der Stelle bringen, ist: Unsere Kommunikation macht uns unschlagbar, weil wir immer über alles reden können. Und wir können alles ansprechen, bei uns wird alles ausgeredet und wir heben uns nichts auf, für dass wir es runterschlucken, sondern wir sprechen immer alles direkt an. Also da sehen viele Paare den höchsten Mehrwert in der Kommunikation und darin, den anderen nicht verändern zu wollen.
Also das sind dann zwei Muster, die du ganz oft, vor allem in diesen Einzelgesprächen, dann rauslesen kannst. Spannend. Dann ist natürlich noch die Frage, leben sie es dann wirklich in den gemeinsamen Meetings, die du mit denen hast? Ja, spannend. Wie ich ja in der Einleitung schon verraten habe, warst du ja Auslöser für unsere Ausbildung, für die erste Runde. Und da hast du ja explizit nach einer Ausbildung gesucht, die dich bei dem Thema Beziehung, Partnerschaft weiterbringt. Also jetzt gar nicht, ich will mich jetzt als Rednerin nochmal weiterentwickeln, sondern du hast gesagt, ich möchte zu dem Thema Beziehung und Partnerschaft was lernen. Und jetzt nicht natürlich auch, vielleicht auch privat natürlich, aber vor allem auch für das Thema deiner freien Reden, für deine Hochzeitspaare. Nimm uns doch nochmal mit, was war da so der Auslöser, was war der Pain, wo du gesagt hast, da will ich jetzt mehr lernen?
Also meine persönlich größte Angst in meinem privaten Leben ist, glaube ich, ich möchte um keinen Preis eine Beziehung führen, wo wir irgendwann in 20, 30 Jahren merken, scheiße, wir leben eigentlich nur noch nebeneinander her. Und das ist was, das ich einfach viel in meinem Umfeld beobachten kann, bei Paaren in den verschiedensten Altersklassen. Und ich glaube, gewisse Muster manchmal schon rauszuhören in den Gesprächen, die sich schon bei jüngeren Paaren eingeschlichen haben, die zwangsläufig dazu führen werden, dass du irgendwann nur noch nebeneinander herlebst. Und das war so mein Warum, dass ich losgehe und mir von euch Tools mit an die Hand geben lasse, wo man da die gewissen Stellschrauben schon früh genug noch in jüngster Beziehungsphase anpassen kann, damit das eben nicht passiert.
Mhm. Nimm uns doch mal mit, weil wir haben ja gerade die Frage gestellt, was können Gemeinsamkeiten, Muster sein, wo du fühlst, dass es eine Grundlage ist für eine funktionierende, schöne Beziehung. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass du in den Gesprächen auch immer mal wieder Punkte raushören konntest, wo es vielleicht in eine andere Richtung gehen könnte. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was ist deiner Meinung nach ein Muster oder eine Gemeinsamkeit, wo du sagst, ich weiß nicht, ob das so langfristig gut ist für das Paar?
Sache, die da ganz klar bei mir im Vordergrund steht, ist der Fernseher. Also wenn ich mir den Alltag immer erklären lasse, das will ich auch wirklich von früh bis spät mir immer erzählen lassen, wie das so läuft. Und wenn ich dann sehr, sehr oft höre, dass eigentlich nach der Arbeit und dem gemeinsamen Essen nicht mehr viel passiert, außer Serien zu gucken, in einem Alter, wo man eigentlich noch so vieles ja noch tun könnte. Ich meine, Fernseh gucken kannst du auch, wenn du alt und gebrechlich bist, so gesehen. Da, glaube ich, geht ganz, ganz viel Zeit sinnlos verloren oder verstreicht auf eine Art und Weise, an die du dich später mal nicht erinnern wirst. Also die Zeit gemeinsam auf dem Sofa, das ist schon mal schön, wenn man kuschelt, aber das ist nicht da, wo Geschichte geschrieben wird, wo du später dich zurückerinnerst, weißt du noch damals, als wir dieses und jenes gemacht haben. Da geht so viel Zeit verloren, wo Geschichten entstehen könnten.
Ja, ich glaube, auch da ist immer mal wieder die Frage, bin ich da aktiv und sage, okay, wir wir gucken uns jetzt mal was an, wir sprechen vielleicht auch drüber, vielleicht ist es auch was Inspirierendes. Oder bin ich irgendwo in so eine reaktive, ich bin geschafft, der Tag hat mich irgendwie fertig gemacht, ich will gar nichts mehr anderes als irgendwie meine Ruhe und lande dann halt irgendwie und lebe so parallel irgendwie und mache halt so Parallelabende. Okay. Ja, spannend. Ist noch ein Punkt, wo du sagst, okay, das ist noch ein anderes. Also das eine ist der Fernseher, das andere ist, oder halt so diese nicht wirklich genutzte Paarzeit. Was ist so das andere, wo du vielleicht noch aus dem Weg plaudern kannst?
Ich als Beobachterin vielleicht manchmal noch Gefahren sehe, ist ganz klar, wenn schon Kinder da sind. Oder wo ich auch ganz spannend gemerkt habe, ich habe zum Beispiel vor 2020 schon Gespräche geführt. Dann wurde die Hochzeit aufgrund von den Begebenheiten, die in den Jahren gewesen sind, verschoben um 1-2 Jahre. Und dann habe ich natürlich zur Auffrischung noch ein neues Gespräch geführt und habe halt so geschaut, okay, die Rede stand ja schon, aber ich will die natürlich up to date haben. So, was ist jetzt gerade in eurem Leben los? Und dann haben natürlich auf die 1-2 Jahre einige schon Kinder bekommen. Und wenn ich dann die gleichen Fragen nochmal gestellt habe, hey, was schätzt du am anderen? Was freut dich so sehr? Was der andere tut für dich im Alltag? Nur, und ich gehe nur immer auf die Suche nach Kleinigkeiten, weil ich finde, dass die wirklich die größten Dinge sind, die das Größte ausmachen, dann hat man plötzlich, es haben die Paare auch selber bemerkt, so, oh shit, irgendwie dreht sich gerade nur noch alles ums Kind. Und wir haben ja vorhin schon geredet, gerade im ersten Jahr ist es ja auch normal und in Ordnung. Aber wenn du den Partner nur noch als Elternteil mit den Augen siehst, so, das ist nicht mehr mein Partner, sondern er ist so ein toller Papa, mir geht das Herz auf, wenn er mit der Tochter spielt und so weiter. Darf natürlich alles weiterhin da sein und gesagt werden, aber wenn du ihn nicht mehr als Partner sehen kannst oder da gar keine Paarzeit mehr ist, das sehe ich als große Gefahr. Und eben auch, weil eigentlich in so gut wie allen Partnerschaften beide, trotz Kind, berufstätig sind. Und dann sind eigentlich alle Familien nur am Hasseln. Also es geht nur darum, Struktur in den Alltag reinzubringen und eigentlich klingt es immer nur wie ein permanentes Überleben, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und das eigentlich schon mit einem Kind. Und viele kriegen ja dann noch ein zweites Kind, obwohl davor schon dieser Überlebensmodus da war. Und mit Überlebensmodus meine ich einfach nur Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung. Das war's. Da ist kein Platz mehr für irgendwas anderes. Also natürlich wer Platz, wenn man sich den Platz schafft, weil Prioritäten und so weiter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es halt einfach trotzdem sau schwierig, diese Prioritäten so zu setzen, dass da noch was Platz hat.
Spannend. Also das eine war so die nicht gelebte Paarzeit, dass wenn die Gelegenheiten da sind, sie nicht so wirklich genutzt werden, weil sie dann parallel vor der Glotze hängen. Das andere ist das Thema, sehe ich den anderen wirklich noch als Partner? Also wenn du mit denen in den Gesprächen bist und die Frage ist, okay, was sind die Kleinigkeiten, die du schätzt, diese Rolle als Partner gar nicht mehr wirklich irgendwie wahrgenommen wird, sondern nur noch die Rolle als hauptsächlich dann irgendwie Elternteil.
Die sind dann teilweise selber erschrocken, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, Helene, wir können dir gerade nichts sagen, das nichts mit dem Kind zu tun hat. Und merken es dann im Gespräch selber und sagen ganz oft so, okay, danke dafür. Das hat uns jetzt schon die Augen wieder dafür geöffnet, dass wir wieder mehr auch auf uns als Paar gucken dürfen. Aber ich glaube fast, dass das nur so ein kurzer Augenöffner ist und dann bist du schon wieder am Hustlen und Struggeln und vergisst es auch relativ schnell wieder.
Und dann ist das Dritte, was du gesagt hast, ist, wo hänge ich zu sehr in diesen Automatismen, in diesen, ich muss abarbeiten, ich muss Struktur schaffen, ich muss irgendwie gucken, dass wir hier überleben. Und damit bleibt natürlich dann auch irgendwie das Thema Partnerschaft auf der Strecke.
Ja.
Spannend auch, was du gesagt hast mit dem, okay, wir hatten Gespräche, dann aufgrund Corona und Co. hat sich's verschoben und dann hat sich's Leben verändert. Und da dann nochmal irgendwie anzuknüpfen und zu sehen, was sich seither verändert hat, vor allem auch mit dem Thema Kind, ist super spannend. Was sind denn so, das würde mich nämlich auch noch riesig interessieren. Was sind denn so Lektionen, die du für dich mitgenommen hast aus dieser Arbeit? Also Lektionen über Beziehungen, die du von anderen Paaren lernen konntest.
Was ich auch immer wieder höre, fast in jedem Gespräch, wenn es zum Thema Streitigkeiten kommt, dass sofort alle Paare, die wenigsten tun es nicht, die meisten Paare drücken das sofort von sich weg und sagen, ah, wir streiten nicht. Und als ob das sowas Schlimmes wäre, ich finde es überhaupt nicht verwerflich zu streiten. Es ist vielleicht schwierig, wenn es immer wieder dasselbe Thema ist, wenn man die Themen nicht auflöst und vom einen zum nächsten Thema kommt. Aber an und für sich, finde ich, wirft es keinen Schatten auf eine Beziehung, wenn man sagt, hey, wir streiten auch. Aber irgendwie haben da alle ein Thema damit. Und wenn ich dann immer so tiefer grabe und sage, naja, wann nervt dein Partner dich denn? Das frage ich oft eine halbe Stunde später. Dann kommt so, boah, wenn dieses und jenes ist und so. Und dann merke ich, ja, okay, jeder definiert halt Streiten anders. Aber für viele ist es so, wenn Türen knallen und geschrien wird, dann ist es Streit und das ist bei vielen ja nicht der Fall. Aber Streit kann auch sehr, sehr leise sein in Form von einem kalten Krieg, dass man sich ignoriert und nicht miteinander spricht. Oder ja, also das Streitthema ist irgendwie riesengroß, weil die meisten drücken es weg. Und dann habe ich dieses Jahr im Oktober ein Paar gehabt, das war so spannend. Die haben sich verlobt und waren dann voll ehrlich zu mir und haben gesagt, unsere Freunde und Familie haben uns nach der Verlobung beiseite genommen und gefragt, seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das tun wollt? So, ihr streitet doch so viel, das ist doch selten bei euch wirklich harmonisch. Wollt ihr wirklich für immer zusammenbleiben? Und dann, die sind sehr selbstreflektiert gewesen und haben dann gesagt, okay, wir nehmen das jetzt echt mal mit und gehen nochmal in uns. Wenn wir so wahrgenommen werden, und wir wissen ja auch selber, dass sie recht haben, wir streiten viel, es ist selten harmonisch, wollen wir das wirklich, ist das wirklich der richtige Schritt? Und nach längerem Überlegen haben sie dann festgestellt, doch, es ist das, was wir wollen. Wir streiten zwar viel, aber der Aufwand ist es uns wert, weil die Liebe groß genug ist. Und lieber streite ich mich, hat er gesagt, als dass ich mich nicht mit ihr streiten würde. Fand ich ganz spannend.
Ja, du hast ja nochmal einige Nuggets gedroppt. Ist dieses Thema, ist denn die Anzahl der Streits aussagekräftig über die Qualität der Beziehung? Korreliert es oder nicht? Das, glaube ich, darf jeder für sich selber beantworten. Aber wir haben ja auch in der Arbeit, die du auch machst, ja auch herausgefunden, dass es darum geht, was du eben auch gesagt hast, finde ich eine Lösung für Streits. Weil Streit ist ja, oder dieses schöne Zitat ist ja Konflikt, ist Wachstum, der sich anbahnt. Die Frage ist halt, kann ich das so wahrnehmen, diesen Wachstum? Kann ich diese Chance auch nutzen? Schaffe ich Räume dafür? Habe ich die Tools dafür, zu sagen, okay, schau mal, das hat uns jetzt gerade emotional aufgeladen. Was steckt denn dahinter? So, und was machen wir jetzt damit? So, und dann ist es ja umso schöner, und das ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel, das ein bisschen hakt, aber wenn wir einen Dienstleister haben, jemand, den wir beauftragt haben, und es gibt ein Problem, ist es ja oft nicht das Thema, sondern wie wird das Problem dann gelöst? Fühle ich mich gesehen? Merken die es selber? Sagen sie, hey, da ist uns das und das aufgefallen, wir sorgen, ne, wir lassen sie wissen. Und dann ist ja gar nicht das Problem an sich das Schlimme, sondern wie wird damit umgegangen? So, und dann kann das ja manchmal, und das ist vielleicht da ein bisschen einfacher zu verstehen, ja sogar so zuträglich sein für die Beziehung, die ich dann zu jemand anders aufgebaut habe, zu meinem Handwerker, zu meinem Dienstleister, zu wem auch immer, wenn ich merke, gerade Probleme passieren oder irgendein Fehler ist passiert, aber die Person ist mega gut damit umgegangen, wir sind darüber hinausgewachsen und jetzt sind wir sogar noch, ne, noch enger zusammengewachsen. Und das Gleiche übertragen auf die Partnerschaft. Sobald ich irgendwie alles dafür tue, Konflikte auszumerzen, habe ich diese Wachstumschancen eben auch ausgemerzt, ja, oder kümmere ich mich nicht darum. Super, super spannend. Das heißt aber, was konntest du für dich dann aus diesen, also für dich übertragen, Lektionen für dich mitnehmen aus deiner Arbeit?
Also ich weiß nicht, ob es eine Lektion ist oder einfach jetzt eine Sache, die ich aus meiner eigenen Beziehung jetzt hier mit einfließen lasse. Aber ich glaube schon, dass es lohnenswert ist, sich zu streiten. Also ich komme aus einer Beziehung oder ich bin in einer Beziehung, wo gestritten wird, wo Reibungspunkte sind. Und ich glaube, es ist mir persönlich lieber, dass diese Reibungspunkte vorhanden sind. Wie du schon sagst, damit man eben Stück für Stück immer auf ein neues Level kommt. Und wenn man da immer so um diese Minenfelder herumeiert, bringt es dich halt nicht wirklich weiter. Und alles, was sich irgendwie so, alles, was unterdrückt wird, drückt sich irgendwann ein und dann kommt es irgendwie in einer anderen Art und Weise irgendwann mal heraus. Das kann Jahre dauern, das kann jahrelang gut gehen und irgendwann dann halt nicht mehr. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ganz viele Paare, die bei mir sitzen, ich glaube das denen, dass sie nie streiten. Es gibt Leute, die unglaublich harmonisch miteinander sind. Das ist für mich, die ich ja aus einer anderen Beziehung komme, immer wirklich wahnsinnig schwer zu begreifen, aber ich glaube es diesen Leuten. Ob es am Ende des Tages eine bessere Beziehung ist oder wertvoller ist, das mag ich gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass es das gibt und beides kann existieren und überleben.
Was hat dich denn, als du mit dieser spannenden Berufung eingestiegen bist, was waren denn Dinge, die dich überrascht haben? Weil ansonsten, wir erleben ja natürlich bei Freunden, bei Bekannten, bei der eigenen Familie das Thema Partnerschaft. Aber bei jungen Paaren oder bei den meisten jungen Paaren, die dann eben auch so sagen, okay, wir gehen jetzt in diesen nächsten Schritt. Na, du bist selber verheiratet und hast alles das so aus deiner eigenen Sicht erlebt und jetzt arbeitest du mit Paaren, die vor diesem großen oder größeren Schritt stehen. Was waren so die ersten Dinge, die dich überrascht haben in dieser Arbeit, wenn du plötzlich von außen drauf guckst, aber trotzdem sehr intim mit Paaren eine gewisse Zeit, ne, zusammenarbeitest oder die begleitest?
Was mich überrascht hat. Überrascht jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mich so selber wiedererkannt. Weil du jetzt besonders von den jungen Paaren gesprochen hast, also die tatsächlich auch Anfang 20 erst sind. Und selbst wenn die schon länger zusammen sind, aber in so jungen Jahren hast du vielleicht noch nicht so viel Scheiße erlebt, um es jetzt mal so salopp zu sagen. Und ich schreibe mich natürlich am leichtesten. Und schreibe am besten tolle Reden, wenn ich eine kleine Heldenreise für diese Paare machen kann. Und wenn da aber einfach noch nicht viel Schlimmes erlebt wurde oder noch keine schweren Phasen durchstanden sind, dann ist es halt nicht ganz so deep. Das ist auch in Ordnung, weil die schweren Phasen, die werden früher oder später bei jedem irgendwann mal kommen. Sei es jetzt, ob Schicksalsschläge von außen oder innerhalb der Beziehung. Aber ich frage natürlich immer konkret nach, habt ihr schon mal was Schweres erlebt oder eine schwere Phase gemeinsam gehabt? Und viele sagen dann immer, ja, doch, auf alle Fälle. Eben gerade die jungen Paare. Und wenn ich dann nachfrage, dann sind es immer die schweren Hochzeitsvorbereitungen. Puh, die haben es echt in sich. Und dann muss ich innerlich immer so lächeln, weil ich mir denke, ja, wartet mal ab, bis das Leben so richtig einschlägt und kommt. Im besten Sinne. Ich will da jetzt gar nicht schwarz malen, sondern das ist ja das, was das Leben ausmacht und Beziehung. Wenn man mal richtig gemeinsam tief unten am Boden sitzt und da dann wieder Phönix aus der Asche auftauchen kann. Das ist es ja, was es eigentlich letztlich ausmacht. Und ich habe aber damals bei meinen Hochzeitsvorbereitungen, ich war auch Anfang 20, auch gedacht so, puh, das ist jetzt eine ganz schön herausfordernde Phase. Und das ist eigentlich relativ süß, würde ich jetzt mal sagen.
Ich habe mal auf einem Seminar gehört, dass wir, und die da lange war das, glaube ich, dass wir so im Leben im Schnitt so 7 Schicksalsschläge irgendwie mitnehmen dürfen. Okay, das hat's für mich auch mal so leichter gemacht. So, okay, das gehört auch dazu. Und was du jetzt sagst, ist so die eigene Wahrnehmung. Und spannend, ich habe mich selber mal gefragt, weil ich ja jetzt eine Person bin, ich bin ja mit der Annalena jetzt über 5 Jahre zusammen, also auch jemand, der länger gebraucht hat, um da anzukommen jetzt bei der Partnerschaft, wo ich fühle, okay, das könnte länger dauern. Und dann wiederum auch Paare getroffen habe, die irgendwie zusammen sind, seitdem sie 16 sind. Und ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, was ist, also besser und schlechter gibt es eh nicht, aber ne, das eine ist, da hast du als Paar dann eben auch schon viel erlebt und blickst auch viel zurück, Positives wie Anstrengendes. Ne, als Dinge, die dich halt auch, die du dann auch mitträgst als Paar, die eben halt auch passiert sind. Währenddessen, wie es jetzt bei mir ist, ich das dann eben nicht mehr muss. Ne, also ich habe Dinge mit meinen Ex-Freundinnen erlebt, die musste jetzt die Annalena nicht mit mir durchmachen und mit mir erleben. Und das, weil du jetzt das eben sagst, ne, der Unterschied zwischen auch jungen Paaren, was sich dann halt auch natürlich auf deine Rede auswirkt, als auch halt Paare, die sich irgendwann später kennenlernen oder die schon länger zusammen sind. Ja, spannend. Aber ich glaube, da gibt's auch keine Antwort, was ist jetzt besser oder was ist schlechter oder was ist jetzt der Garant irgendwie für eine Beziehung.
Ja.
Aber gibt's da so eine, also gerade wo du sagst, okay, die haben sich da auch wieder aus gewissen Dingen rausarbeiten dürfen, gibt's da so schöne, ermutigende Geschichten irgendwie, die du dann immer wieder auch erleben darfst, die dir für deine Arbeit helfen, aber auch für dich irgendwie privat dann auch wahrscheinlich, oder?
Ja, da fällt mir tatsächlich was ganz Konkretes ein. Es ist eigentlich so, bei den meisten, wenn ich immer frage, was willst du denn versprechen, was ist so das Wichtigste für dich in einer Ehe, kommt eigentlich immer das Gleiche, nämlich sogar der gleiche Wortlaut, es kommt immer, ich will versprechen, immer da zu sein, egal was ist. Also die Worte immer und egal was. Das ist für die meisten die Definition von Ehe. Und ich habe das die ersten Jahre immer so aufgeschrieben und für bare Münze genommen. Und dann saß mal ein Brautpaar bei mir, die erzählt haben, dass sie eigentlich vor 6 Jahren schon geheiratet hätten. Aber da hatten sie gerade das zweite Kind ganz frisch bekommen gemeinsam, haben auch rausgebaut. Und in 2 Wochen hätte die Hochzeit mit 150 Leuten stattgefunden. Und 2 Wochen vor der Hochzeit hat sie rausgefunden, dass sie sich mit der Nachbarin mehrmals betrogen hat. So, und dann war so voll Gedankenexplosion in meinem Kopf, der Verurteilung, so was, frisch Kind bekommen und direkt die Nachbarin und wie konntest du nur und dann dachte ich so, okay, stopp, Helene, die sitzen ja gerade vor dir, weil sie heiraten möchten, jetzt 6 Jahre später, was ist denn da passiert? Und da durfte ich zum allerersten Mal auch selber lernen, dass das nicht der Todesstoß für eine Beziehung sein muss, wenn man untreu war. Ich dachte das nämlich auch immer so, okay, an dem Punkt darfst du aufhören zu überlegen und zu denken, weil das ist ausfertig, das No-Go geht nicht. Rote Linie übertreten, wo man nicht weitergehen kann. Und dann saßen die bei mir, vor allem sie, also er hat sich das noch lange nicht verziehen, das hat man gemerkt, aber sie saß da mit einer Ruhe und hat gelächelt und hat gesagt, nee, Helene, das Thema haben wir durch. So. Und das kam auch nicht umsonst, das haben wir gebraucht. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie die Story, die ich nie wieder irgendwie finden werde. Und siehe da, wofür man sich öffnet, das kommt zu einem. Seitdem hatte ich noch 2 oder 3 Paare, die mir erzählt haben, dass schon mal ein Fall der Untreue war, den sie überlebt haben. Und ja, das ist was, das mich sehr überrascht hat. Das hätte ich mir nie gedacht, ja.
Aber hast du dann, weil das eine ist ja, also das Thema ist ja, es gab so einen Zwischenfall. Was heißt es dann für die Partnerschaft? Sind wir gewillt, irgendwie zu schauen, ob wir trotz dessen, was passiert ist, irgendwie weitergehen wollen? Das andere ist ja, dass ein Thema Untreue ja immer auf irgendwie ein Bedürfnis hin oder mehrere Bedürfnisse hinweist, die irgendwie so nicht befriedigt worden sind. Heißt nicht, dass der Partner dafür jetzt schlussendlich immer verantwortlich ist. Aber es geht ja oft gar nicht nur um das Sexuelle, sondern ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt, mir fehlt Nähe, mir fehlt irgendwie Verbindung, mir fehlt was auch immer. Hast du dann aber auch das Gefühl gehabt, die Paare, also A, die sind drüber weg, aber nicht so, keine Ahnung, wir haben es halt ausgesessen und uns haben irgendwie, keine Ahnung, die Kinder oder was auch immer dran gehindert, irgendwie den Schlussstrich zu ziehen, sondern wir haben für uns irgendwie, also wir haben das und das und das getan, damit es wirklich auch für uns weitergehen kann.
Ja, also die mir das so offenkundig erzählt haben, die sind nicht einfach zusammengeblieben und haben versucht, da irgendwie durchzugehen, sondern die haben wirklich genau hingeschaut und dann was geändert. Hm. Und das ist seitdem immer, wenn Paare bei mir sitzen und sagen, ich will versprechen, immer da zu sein, egal was ist, dann sage ich immer, okay, egal was ist, bedeutet ja, egal was ist. Was wäre denn das Schlimmste für dich? Und dann kommt meistens ja Untreue. Und dann sagen viele so, nee, dann nicht mehr. So.
Mhm.
Dann sage ich meistens, ja, aber du hast ja gerade gesagt, immer egal was. Und dann kommen sie schon so ins Überlegen und denken nochmal drüber nach, wie sie es genau für sich definieren wollen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, den Rahmen zu definieren. Und das Spannende, hier kriege ich nämlich immer in den Einzelgesprächen unterschiedliche Antworten, weil es doch jeder ein bisschen anders für sich definiert, was man denn versprechen will, was Ehe wirklich bedeutet.
Spannend. Was ja eigentlich mit ein wichtiger Punkt wäre, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt ein Ehegelübnis ein mit jemandem, was sind denn unsere Rahmenbedingungen? Warum machen wir das denn genau? Was ist denn unser, keine Ahnung, höherer Sinn, unser spirituelles Zweck, warum wir das machen? Und das über so eine Frage nochmal zu öffnen, was macht es dann aber auch mit den Paaren? Ich meine, A, müssen sie sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen, mit der Hochzeit, Planung etc. pp. Und dann aber auch mit dir so tief nochmal in diese Fragen auch einzutauchen. Ich weiß nicht, haben auch Paare dann gesagt, oh Gott, Helene, ich glaube, wir lassen das irgendwie.
Zum Glück noch nicht. Aber ich glaube, so dieses, warum heiratet man denn, das ist vermeintlich so offensichtlich klar, dass man da nicht tiefer geht.
Spannend. Also viele sehen das, okay, ist jetzt halt der nächste Schritt. Das gehört jetzt dazu, oder?
Klar, in guten wie in schlechten Zeiten. Das sagt jeder, aber wie genau definierst du das? Die guten und die schlechten Zeiten. Was darf da alles kommen und wo sagst du, nee, das ist zu viel des Guten?
Was ist denn so, ich meine, wir haben jetzt viel über das Thema Partnerschaft, Liebesbeziehungen, was du als Expertin in den freien Reden auch mit den Paaren da rausgefunden hast. Was ist denn für dich das, was sich immer wieder diese Arbeit machen lässt? Also was findest du daran so spannend, so wundervoll an dieser, also gerade wenn es um Trauung natürlich geht?
Die Schlussfrage, die ich in den Einzelgesprächen immer stelle, ist, versuch mal, dir deinen Partner vor deinem inneren Auge jetzt vorzustellen und ganz spontan, ohne lang zu überlegen, mir ein Wort zu nennen, das dir in den Sinn kommt. Und ganz oft kommen irgendwelche lustigen Dinge raus, aber es gibt ein Wort, das sehr, 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 sehr oft kommt. Von den unterschiedlichsten Menschentypen trotzdem immer dieses eine Wort. Und ich finde das so schön, weil dieses Wort eigentlich genau zeigt, worum es geht in Beziehungen. Und das ist das Wort liebevoll. Das Erste, woran ich denke, wenn ich an meinen Partner denke, ist das Wort liebevoll. Das heißt, es geht um nichts anderes, als liebevoll miteinander umzugehen. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Um da nochmal zurückzukommen zu der Frage, das sind dann auch so Momente, die dich irgendwie immer wieder auch die Arbeit machen lassen? Oder ist es dann die Trauung selber oder ist es der Bereich vorher oder ist es beides? Oder weil wir kennen dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Das Schöne ist ja, dass leider habe ich jetzt noch keine Rede von dir selber erlebt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du da auch die Prise Helene da nochmal reinbringst. Was ist so das für dich, diese Arbeit zu machen?
Das ist das, was ich damit sagen wollte. Es ruft mir selber immer wieder in Erinnerung, was eigentlich wichtig ist. Und ich sitze in diesen Gesprächen, höre den Leuten zu, merke so am Ende, es geht nur darum, liebevoll miteinander zu sein. Und vielleicht habe ich das Gespräch gerade geführt, nachdem ich voll noch mit meinem Mann zu Hause gestritten habe. Und dann höre ich denen zu oder spreche mit denen oder versuche denen selber nochmal irgendwie was über die Liebe mit auf den Weg zu geben und practice what you preach. Und genau das predige ich und das ruft mir das selber immer wieder in Erinnerung, worum es eigentlich geht. Und das ist das Gleiche, wenn ich mit meinem Mann auf Hochzeiten fahre. Er begleitet mich ja immer. Und so wie ich vorhin beschrieben habe, es ist oftmals ein Überleben, weil der Alltag so eng getaktet ist und so strukturiert. Und jetzt packe ich meinen Hund und mein Kind und die ganze Technik ins Auto und will ja eine Stunde vorher vor Ort sein. Und dann ist das alles schon wieder stressig. Und sehr, sehr oft auf dem Weg zu Hochzeiten kacken wir uns voll an und sind mega pissig zueinander. Und dann halte ich ganz oft diese Rede und im Mittelteil nach meiner Rede kommt ja meistens ein Lied, meistens ein sehr romantisches Lied. Und das ist immer der Punkt, wo ich vorn stehe und ganz hinter in die letzte Reihe zu meinem Mann gucke und er mich anschaut. Und wir uns dann sehr, sehr wohlwollend anlächeln. Und dieses Lächeln will dann eigentlich nur sagen, hey, es tut mir voll leid, wie wir vorher waren. Eigentlich ist doch das alles scheißegal, weil wir so froh und dankbar sind, uns als Partner zu haben. Und das erdet so krass und das ist einfach so ein Luxus, wöchentlich die Liebe so nochmal auf einem Silbertablett vorserviert zu bekommen.
Also für alle, ich nehme es schon mal vorweg, die jetzt sagen, wow, ich glaube, sowas will ich auch mal machen. Du bietest ja auch Ausbildung an, dazu später nochmal mehr ganz am Ende, da kannst du auch nochmal was dazu sagen. Aber ich wollte es schon nur mal droppen, einfach für jeder, dass das weiß, der sagen will, ich glaube, das wäre vielleicht was ich mir auch mal überlegen könnte, in die Thema freie Rede zu gehen. Eine Sache, die mich selber noch interessiert, weil Annalena und ich sind ja auch noch nicht verheiratet, aber ich spüre, dass es irgendwie in irgendeiner Form auch noch natürlich auf unserem gemeinsamen Weg steht. Aber Thema Ehe. So. Und das Spannende ist, wo ich mich mal länger damit auch auseinandergesetzt habe, warum hat Ehe früher anders funktioniert? Also warum steigen Scheidungsraten? Und Scheidungsraten steigen nicht deswegen, weil Partnerschaft heute schlechter ist als früher, sondern weil es früher einen Klebstoff gab. Also früher gab es einen Klebstoff, der ihn aneinander gehalten hat, komme was wolle. So, und dieser Klebstoff war nicht Liebe, sondern eher Schuld, Scham, Angst. So, also früher gab es viel mehr Schuld, Scham, Angst. Angst, sich zu lösen, finanzielle Themen, Scham, die mich dann, ne, ich bin in kleineren Gemeinschaften, wohne ich, was bin ich dann als Frau, was bin ich dann als Mann? Paare trennen sich einfach nicht, Punkt. Religion, die irgendwie noch oben drauf lag und so weiter und so weiter. Und das war ein ganz, ganz starker Klebstoff. Das heißt, egal wie unzufrieden ich eigentlich in dieser Partnerschaft war, war die Schwelle, mich zu trennen, viel höher, also die Schuld, Scham, Angst, Schwelle, als meine Unzufriedenheit. So, jetzt was passiert aber heutzutage immer mehr, diese Schwelle von Schuld, Scham, Angst, die sinkt. Also Frauen sind heute glücklicherweise auch viel selbstständiger, die können sich auch selber ernähren. Heute liegt nicht mehr so viel Schuld oder Scham auf dem Thema Trennung. Jedes zweite Paar fast trennt sich, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Also auch das wird immer mehr en vogue. Ne? Da gibt es schon die zweite Hochzeitsparty, die dritte Hochzeitsparty. So, das heißt, diese Schwelle sinkt. Das heißt, diese Unzufriedenheit oder dieses, okay, draußen könnte ja noch was Besseres sein, muss gar nicht mehr so hoch sein wie früher. Und schon habe ich quasi die Möglichkeit, mich zu trennen. So, das heißt, was will ich raus? Das Thema verändert sich. Das Thema Hochzeiten hat heute einen anderen Stellenwert als früher. Das Ehe hat einen anderen Grund als früher. Trotzdem ist es ja nicht so, trotz irgendwie Situationship und trotz freien Beziehungen und trotz irgendwie Diskussionen über Monogamie, Polygamie, bla bla bla, gibt es ja noch ganz, ganz viele junge Paare, die sich trauen. So im wahrsten Sinne des Wortes. Sich trauen, ne, diesen Schritt zu gehen. So, zurück zu meiner Frage. Was glaubst du, verändert sich oder hat sich verändert? Und was ist so dein Ausblick, wo die Reise hingeht mit dem Thema Hochzeit und Ehe?
Das ist die Frage, hat sich denn so gesehen was verändert, wenn Paare heiraten? Weil ich habe schon den Eindruck, dass da ganz viel der Wunsch nach Tradition vorhanden ist und der Wunsch nach diesem Alten, wenn man heiratet. Das zu schaffen, was zum Beispiel die Großeltern geschaffen haben, dass man die als Vorbild nimmt, wobei das ja genau das ist, wie du gerade sagst, die ja oftmals gar nicht aus Liebe so lang zusammen waren, sondern aus ganz vielen anderen Beweggründen. Aber die jungen Leute finden es trotzdem schön, dass die das einfach trotzdem geschafft haben, trotzdem zusammengeblieben sind. Und ich glaube schon, dass da einfach der Wunsch nach Tradition einfach da ist.
Wobei ja heute, dadurch, dass, ich meine, früher war in den meisten Fällen einfach erwartet, dass du heiratest. Also der erste feste Partner oder der erste feste Partnerin, wenn überhaupt die zweite, feste Partnerin und dann war aber, okay, jetzt wird geheiratet. Heute ist es ja mehr, dass du freier bist. Du musst heute nicht mehr heiraten. Also A, gesetzlich hast du mehr Möglichkeiten, vor allem als Frau, wenn du nicht verheiratet bist. Früher konntest du ja nicht mal einen Führerschein machen ohne die Unterschrift von deinem Mann oder geschweige denn eine Wohnung mieten als alleinstehende Frau. Das ist ja heute alles gar nicht mehr denkbar. Also die Entscheidung, Ja zu sagen vor dem Altar oder wo auch immer du das machst, ist ja heute viel freier. So, aber wie du sagst, ist trotzdem der Wunsch mehr zu dieser zumindest Idee, die ich im Kopf habe von früher, oder? Also dieses, okay, meine Großeltern sind heute noch zusammen oder die waren bis dato zusammen. Irgendwie so dieses, viele wollen ja auch noch kirchlich in Weiß heiraten. Also so dieses irgendwie schon noch irgendwas daran knüpfen an dieses Versprechen.
Ja, wobei, ich glaube, ich muss tatsächlich meine Antwort nochmal überdenken oder zumindest was einen weiteren Grund hinzufügen. Was halt schon auch noch mit reinspielt, ist, dass es vermeintlich einfach noch immer dazugehört und nicht nur im traditionellen alten Sinne, sondern schon auch im modernen Sinne, ich möchte auch so tolle Fotos für Instagram haben. Und das klingt jetzt vielleicht so vorwurfsvoll plakativ, aber ich glaube, wenn wir uns alle mal so ganz, ganz ehrlich fragen, dann wird jeder so beantworten, so ja, doch, so ein Anteil davon steckt schon auch mit drin. Weil einfach, gerade wenn man einen großen Freundeskreis hat, dann wird das gar nicht hinterfragt, will ich das auch, sondern man macht es, weil es gehört dazu. Weil jetzt haben schon 5 aus dem Freundeskreis geheiratet, jetzt sind wir dann bald die Nächsten. Das kommt schon noch mit dazu, dass das einfach so dazugehört.
Ja, spannend. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die vorstädtlich aufgewachsen sind, wo viele sich kannten und ne, da waren die ganzen Eltern im Sportclub oder Motorradclub zusammen und so weiter. Und da war eben auch das, was du gesagt hast. Ganz, ganz viele Paare, die sich dann entwickelt haben, wo es dazugehört hat. Mhm. Also so, das blieb gar keine andere Wahl als, okay, wir haben jetzt zu heiraten. Irgendwie so, weil es alle anderen machen und dann natürlich auch, wie wir heiraten. Und das muss dann natürlich auch irgendwie manchmal auch besser sein, wenn es der Geldbeutel zulässt als die anderen. Also auch so ein bisschen, trotz dessen, dass wir uns mehr und mehr als Gesellschaft befreit haben von dem, wie es früher war, gibt es jetzt andere Zwänge irgendwie, die uns dazu bringen, dass wir irgendwie dann vor den Altar treten, oder? Ja. Ja, spannend. Was glaubst du, wo wird sich das hinentwickeln? Also mit all den Einflüssen, die wir jetzt haben, mit dem trotzdem irgendwie den Wunsch nach Tradition, trotzdem irgendwie dieser Wunsch und Glaube an die ewige Beziehung, die ewige Liebe, irgendwie die Großeltern, die jetzt auch nicht mehr so sind wie früher. Also wir haben jetzt noch die Generation mit den Großeltern, wo sich kaum jemand getrennt hat. Das wird in der nächsten Generation schon wieder anders sein. Also die Generation nach uns, die hat schon wieder andere Großeltern. Dann kommen ganz, ganz viel Patchwork-Familien. Also so dieses, ich weiß gar nicht, ob es in 1, 2, 3 Generationen, also die dann irgendwann die Großeltern haben, die wir jetzt haben in dem Alter, ob es da noch die haben sich mit 16, 18, spätestens mit 20 kennengelernt und die waren bis sie beide nicht mehr hier waren, waren die zusammen. Dieses Bild wird dann ja auch gar nicht mehr existieren. Also zumindest nicht, erlebe ich das nicht mehr. Vielleicht gibt es das dann noch in Filmen oder vielleicht hat man das dann noch so im Kopf. Aber dass ich das selber erlebe in meinem Familien- und Freundeskreis, habe ich ja dann auch nicht mehr.
Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele junge Paare, Anfang 20, die seit jüngsten Teenager-Tagen zusammen sind. Also das erlebe ich schon noch sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass die vielleicht wirklich noch die höchsten Chancen haben, ob gut oder schlecht sei dahingestellt, wirklich bis ins hohe Alter zusammen zu bleiben, weil die noch mal mehr das schon mitbringen, so, ja, ich schmeiß das doch nicht weg. Ich habe ja jetzt schon so, ich habe meine ganze Jugend investiert in diese Beziehung. Da diese versunkenen Kosten, wie ihr es immer nennt, da rausgeht, da ist, glaube ich, die Hürde noch mal größer.
Wenn du Paaren mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, persönlich, die du sammeln durftest, aber auch natürlich über die Arbeit mit ganz, ganz vielen Paaren, die kurz vor diesem Ehegelübde stehen, ein, zwei Ratschläge mit auf den Weg geben könntest, was würdest du denen, ich meine, das machst du wahrscheinlich so ein bisschen, ne, so mehr oder weniger, je nachdem. Aber wenn die jetzt wirklich fragen würden, was ist denn so, was ist aus deiner Erfahrung das, was ich jetzt mitnehmen sollte, was würdest du denen sagen?
Also ich gebe tatsächlich keine Ratschläge, weil wenn ich eins gelernt habe, dass selbst nach diesen 5-6 Stunden intensiven Gesprächen ich mich immer wieder daran erinnern will, nicht in die Bewertung zu gehen. Weil jede Beziehung wird anders geführt und wenn es für die passt, dann soll es passen. Oder wie du auch immer so schön ja sagst, man soll kein Erfahrungsvermeider sein, wenn die Erfahrung machen möchten, jetzt diesen Weg zu gehen und ich das in meinen Augen zum Scheitern verurteilt sehe, dann sollen sie es ausprobieren. Aber wenn ich jetzt wirklich konkret gefragt werden würde, dann würde ich ihnen mit auf den Weg geben, immer dran zu denken, die Beziehung nicht aus den Augen zu verlieren. Weil das ist halt wirklich so schnell passiert, wegen diesem fastigen, stressigen, fordernden Alltag. Ich sehe wirklich die größte Gefahr im Alltagstrott. Und wenn man da aber ein Auge drauf hat und man muss ja jetzt nicht so die krassen Tools etablieren, wie ihr es gemacht habt, aber es würde ja schon reichen, immer zu sagen, wir lassen uns diese Date-Nacht einmal im Monat nicht nehmen. Das, glaube ich, würde ganz, ganz viel helfen.
Schönes, schönes Schlusswort. Was ich ja vorhin schon angeteasert habe. A, machst du ja auch Mentoring für Paare. Das heißt, wer da mehr Interesse hat, wir droppen alles in die Shownotes. Das heißt, dein Instagram, wo sie dich erreichen können, was du alles Schönes auch anbietest. Und das Zweite ist ja aber auch Ausbildung zum Thema freie Reden. Wenn du da nochmal kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen willst, was sie da von dir mitnehmen können, dann ist jetzt noch die Chance.
Ja, für mich persönlich ist es der schönste Job, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, man wird immer wieder an die Liebe erinnert und darf über die Liebe sprechen und das versetzt einen selber einfach in eine ganz andere Energie. Nicht nur an den speziellen Tagen, wo man die Hochzeit macht, sondern einfach im Leben. Es geht viel mehr um die Liebe in meinem Leben, als hätte ich jetzt einen anderen Beruf. Und das ist unglaublich schön. Und all die Frauen, die ich schon ausbilden durfte, zu denen habe ich gesagt, wartet ab, wenn ihr die erste Hochzeit gemacht habt und wirklich mal in diese Erfahrung eintauchen durftet, dann werdet ihr mir erst so richtig dankbar sein. Und genauso war es bisher, habe ich jedes Mal, nachdem sie ihre erste Hochzeit gemacht haben, eine Sprachnachricht bekommen mit: Wow, Helene, danke. Jetzt weiß ich, wofür ich dir wirklich krass dankbar sein darf, weil das kann man so nicht beschreiben oder begreifen, ehe man nicht wirklich seine erste Hochzeit gemacht hat. Man wird halt nicht nur mit Geld monetär entlohnt, sondern mit so krasser Dankbarkeit und Freude. Also jede Woche wird über mir eine Glücksdusche ausgeschüttet. Das ist unbezahlbar.
Was ich auch ganz oft in deinen Stories auch sehe, ist, dass du ja auch, sag ich mal, Beerdigungen oder Reden für Trauung und Trauer auch machst. Und das finde ich, ich meine, ich glaube, du könntest jetzt ein Buch schreiben über alles, was du schon erlebt hast, in beiden Fällen. Und das ist aber auch was ich noch super spannend fand, jetzt natürlich nicht für das Thema jetzt hier im Podcast, aber immer wenn ich dann auch deine Story sehe, wo du in Gesprächen warst, wo eine Beerdigung vorbereitet wird, wo du eine Rede vorbereitest oder dann auch, wenn die Personen dir im Nachhinein nochmal ihren Dank aussprechen, wie sehr dich das bewegt, dass diese Personen so dankbar sind für jemanden wie dich, der ihre Gefühle, ihre Situation, was sie erleben durften, aber auch die Personen, ne, über die du dann auch sprechen darfst, irgendwie so speziell einfassen konnte. Also auch das nochmal, dass das ja auch ein großer Teil des Berufs sein kann, muss es nicht, aber kann. Ja, also das ist irgendwie, was ich auch immer wieder, wenn ich bei dir in die Stories gucke, auch immer wieder so mitnehme. Irgendwie so dieses, wow, ich glaube, das ist echt schon ein sehr bewegender Beruf, ja, bei dem du in ganz, ganz speziellen Momenten von Personen eintauchst, wo die gerade stehen.
Ich darf halt wirklich aus dem Leben anderer lesen, wie andere sich extra Bücher kaufen, sitzen vor mir Menschen und erzählen mir aus ihrem Leben und aus diesem Erfahrungsschatz was mitnehmen zu dürfen, das ist, ich glaube, der größte Mehrwert von dem ganzen Beruf an sich.
Schön. Ja, also wer da mehr Informationen haben will, wir haben alle Informationen über die Helene in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für den Einblick, für die ganzen, ja, so einen Einblick in dein Nähkästchen, was du erleben durftest und was, ja, was es ausmachen kann, eine glückliche Beziehung oder auch eine glückliche Ehe führen zu können. Danke dir, Helene, für deine Zeit.
Danke, gerne.